NDR Info. Echo des Tages.
Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?
Bleiben oder gehen die Briten? Aus aktuellem Anlass heute ein ungewohnter Einstieg in die Sendung. Und damit guten Abend und willkommen im Echo des Tages. Am Mikrofon ist Claudia Winor. Der Tag der Entscheidung über den sogenannten Brexit, das ist heute unser Hauptthema. Dazu ein Stimmungsbild aus London, ein Blick in die EU-Zentrale Brüssel. Auch Reaktionen aus Berlin haben wir vorbereitet. Wir schauen auf die Frankfurter Börse und es gibt einen Pro- und Kontra-Kommentar zur Frage, ob der Brexit eine Katastrophe für die EU wäre. Außerdem berichten wir über den Sitzstreik der Demokraten im US-Kongress für schärfere Waffengesetze, aktuelle Informationen zu einer offenbar versuchten Geiselnahme im hessischen Firnheim. Der Täter sei tot, heißt es. Und wir schauen nach Evian zum Quartier der Fußballnationalelf. Mit Hochspannung fiebert Großbritannien einer Entscheidung von historischer Tragweite für das Königreich und die Europäische Union entgegen. Heute können rund 46 Millionen Wählerinnen und Wähler bestimmen, ob ihr Land weiterhin der EU angehören wird oder das Bündnis von jetzt 28 Staaten verlässt. Das Ergebnis der weltweit beachteten Abstimmung wird morgen früh erwartet. Ein Brexit, also ein Ausstieg des Königreichs aus der EU, würde die Union in die vermutlich schwerste Krise ihrer Geschichte stürzen. Ein aktuelles Stimmungsbild aus London von Thomas Spickhofen.
Es ist Wahltag im Vereinigten Königreich, eine historische Abstimmung und es regnet. Überschwemmungen im Südosten von England, Nieselregen in London. So bleibt es auch bis in die späten Abendstunden, sagt der Wettermann von der BBC, wenn auch nicht überall.
Es wird viel Regen erwartet, wenn die Stürme da jetzt durchziehen. Aber ganz anders sieht es zum Beispiel in Wales und im Süden aus. Sonne bis zum Ende des Tages, auch quer über dem Norden von England.
Irish Sea and right across Northern England as well.
Als aber die ersten Wähler auch in den verregneten Teilen des Landes schon heute Morgen um 7 Uhr vor ihrem Wahllokal stehen, da ist klar, das Interesse ist riesengroß. 46,5 Millionen Menschen stehen auf den Wahllisten, so viele wie nie zuvor bei einer Abstimmung in Großbritannien. Die Umfragen sagten bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus.
I think it's going to be very close.
Ich glaube, es wird sehr knapp.
I'm not sure. We may well leave, but I'm not sure.
Er sei sich aber nicht sicher, mag sein, dass man die EU verlasse. Sie werde für den Verbleib stimmen, sagt eine junge Frau am Bahnhof Victoria Station mitten in London.
I will be voting to stay.
Es gebe so viele Gründe dafür, aber vor allem dürfe sich ihr Land nicht isolieren. Ich bin sehr besorgt, meint ein anderer.
I'm very worried.
Auch er will für den Verbleib stimmen. Großbritannien sei ein Teil von Europa. Es wäre für beide Seiten schlecht, wenn man rausgehe.
Out.
Raus, sagt dieser Mann kurz und knapp. Er denke an die jüngere Generation. Wie werde das in 10 Jahren sein, wenn man keine Kontrolle über die Zuwanderung und so habe?
I'm looking at the younger generation. I mean, what's it going to be like in 10 years time if we've got no control over immigration and stuff like that?
Um 23 Uhr deutscher Zeit schließen die Wahllokale. Belastbare Prognosen und Hochrechnungen danach gibt es nicht. Alle müssen auf das warten, was tatsächlich ausgezählt wird. Es wird Stunden dauern, bis die Welt weiß, ob Großbritannien in der EU bleibt oder die Union verlässt. Jenny Watson, die Vorsitzende der Wahlkommission.
We're declaring the result in Manchester Town Hall. So in Manchester Town Hall in the early hours of tomorrow.
Wir geben das Ergebnis im Rathaus von Manchester am frühen Morgen bekannt. Ich bin nicht ganz sicher, wann das sein wird, aber irgendwann zur Frühstückszeit. Wir folgen den Abläufen so, wie die Resultate aus den regionalen Wahlbezirken reinkommen.
Counting area results as they come in, those totals as they come in.
Aus 14.000 Wahllokalen müssen die Urnen erst einmal in die regionalen Zählstellen gebracht werden. Mehr als 380 gibt es davon. Deren Ergebnisse werden dann veröffentlicht, sobald sie vorliegen. Mit den ersten wird frühestens gegen 1 Uhr deutscher Zeit gerechnet.
In Brüssel wird die Entscheidung mit großer Spannung erwartet. Auffallend zurückgehalten hat man sich zwar mit Kommentaren, um sich nicht unnötig den Vorwurf der Einmischung in innere Angelegenheiten der Briten einzuhandeln, aber die Mehrheit wünscht sich sicher einen Verbleib der Briten. Kai Küstner berichtet.
Selbst an diesem Schicksalstag für Europa versuchte der Chef der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, Gelassenheit auszustrahlen und unter Beweis zu stellen, dass er seinen Humor jedenfalls noch nicht verloren hat. Wie Sie wissen, ist der 23. Juni ein sehr wichtiger Tag für Europa. Nicht wegen Großbritannien, sondern weil es ein nationaler Feiertag in Luxemburg ist. Witzelte Juncker nach einem Treffen mit dem Palästinenserpräsidenten Abbas. Im Prinzip liefen die Brüsseler Geschäfte am Tag der britischen Abstimmung ganz normal weiter. Doch in Gedanken sind die meisten Offiziellen jetzt jenseits des Ärmelkanals. Bei einem Empfang mit hochrangigen EU-Politikern gestern Abend in Brüssel gab es jenseits des eigentlichen Anlasses fast nur ein Gesprächsthema, den drohenden Brexit. Und auch Juncker verabschiedete sich von Abbas entschuldigend mit den Worten:
I have to focus on Britain now, so thank you very much.
Thank you.
Ich muss mich jetzt auf Großbritannien konzentrieren, also vielen Dank. Jedem ist klar in Brüssel, welche Erschütterungen das in Europa auslösen würde, wenn erstmals in der Geschichte sich tatsächlich ein Mitgliedstaat für die Abnabelung von der EU entscheiden sollte. Die Nervosität ist deshalb auch allerorten spürbar. Es wäre eine Katastrophe, wenn die Briten die EU verlassen, nicht nur für sie selbst. Es wäre schlecht für Deutschland, eigentlich für die ganze EU.
It's a lose-lose situation,
meint dieser Brite, der seit über 15 Jahren in Brüssel lebt und arbeitet. Egal wie dessen Landsleute sich entscheiden, in jedem Fall werden sich Juncker und Co., also die Chefs aller EU-Institutionen, morgen Vormittag treffen. Ziel wird es dann zunächst sein, die richtigen Worte zu finden und zu vermeiden, dass alle durcheinander reden. Gerade im Falle eines Brexits dürfte die EU klarstellen, dass ein Land sich verabschiedet, aber der Rest zusammenbleibt. Und dann wird spannend.
Man befindet sich dann in völligem Neuland. Man hat das noch nie gemacht. Es gibt keine Erfahrung damit.
Sagt der Politikexperte Jan Techau von der Brüsseler Denkfabrik Carnegie Europe mit Blick auf die hochkomplizierte Scheidungsvereinbarung, die Briten und die EU dann irgendwann auszuhandeln hätten. Aber selbst im Fall, dass die Beziehung hält, dürfte die Union in sich gehen und zu ergründen versuchen, warum die Menschen in Europa, nicht nur auf der Insel, die EU zunehmend als Feind, nicht als Freund wahrzunehmen scheinen.
Deswegen muss Europa besser funktionieren,
meint der Fraktionschef der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament Manfred Weber. Ob aber Europa mit mehr oder weniger EU oder einfach einer anderen EU am besten funktioniert, darüber wird in Zukunft viel diskutiert werden. So oder so. Was aber die Briten betrifft, so wollte man sich von EU-Seite nicht einfach nur in sein Schicksal ergeben und schickte bis zuletzt deutliche Warnungen über den Kanal. EU-Kommissionschef Juncker stellte klar, dass die Wähler eine Entscheidung träfen, die sich nicht wieder rückgängig machen ließe.
Out is out.
Was in der von EVP-Chef Weber gelieferten deutschen Übersetzung heißt:
Wer rausgeht, geht raus.
Einen anders formulierten letzten Versuch, die Inselbewohner zu überzeugen, machte am Morgen in Brüssel ein Unbekannter. Vor der britischen Botschaft hatte jemand mit Blumen die Worte »Please stay«, »Bitte bleibt«, auf den Asphalt gelegt.
Auch im politischen Berlin hat im Wesentlichen niemand etwas für den Ausstieg übrig. Die Kanzlerin hat sich zwar mit Äußerungen zurückgehalten, aber auch heute wieder deutlich gemacht, wo sie steht. Beim Antrittsbesuch des neuen Bundeskanzlers in Österreich, Christian Kern, Anna Engelke, hörte zu.
Bei der kurzen Pressekonferenz mit ihrem österreichischen Kollegen Christian Kern kam die Kanzlerin von sich aus auf das Thema, das zurzeit alle in Atem hält, das Brexit-Votum. Dies sei ein sehr spezieller Tag, so Angela Merkel.
Ich glaube, jetzt, wo die Wahl läuft, brauche ich nicht das zu wiederholen, was ich immer wieder gesagt habe. Aber wir wünschen uns natürlich eine Entscheidung, bei der auch die Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien selbstverständlich entscheiden, aber bei der Großbritannien Teil der Europäischen Union bleibt.
Geht es nach der deutschen Regierungschefin, dann sollen die EU-Staaten gemeinsam und in Ruhe auf das britische Referendum reagieren. Merkel verwies darauf, dass sich die drei Präsidenten der EU-Institutionen, also Juncker, Schulz und Tusk, morgen treffen und das britische Abstimmungsergebnis stellvertretend für alle EU-Mitgliedstaaten kommentieren werden. Außerdem beraten die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel am nächsten Dienstag und Mittwoch in Brüssel über das britische Votum.
Insgesamt, glaube ich, müssen die Beratungen jetzt möglichst mit 28 weitergeführt werden und ansonsten mit allen Staaten, also mit 27. Meine Hoffnung setzt darauf, dass es vielleicht doch auch 28 bleiben können.
In diesem Zusammenhang sprach sich die Kanzlerin indirekt gegen Überlegungen der 6 Außenminister der EU-Gründungsstaaten aus, die über ein separates Treffen in Berlin nachdenken, vielleicht noch an diesem Wochenende.
Ich halte nichts davon, jetzt in Untergruppen zu zerfallen, aber der Europäische Rat am Dienstag und Mittwoch gibt uns ja auch ausreichend Gelegenheit, dann gemeinsam zu beraten und auch in Ruhe zu beraten, wie wir unsere Agenda weiter umsetzen.
Bloß keine Hektik, das war auch die Botschaft von Merkels Gast, dem österreichischen Kanzler Kern von der SPÖ. Er ist heute zu seinem Antrittsbesuch nach Berlin gekommen und mit militärischen Ehren begrüßt worden. Mit Blick auf die Abstimmung in Großbritannien sagte Kern, es gebe immer noch Anlass für Optimismus.
Das ist ein Thema, das man schon mit einer gewissen Gelassenheit sehen kann. Sie kennen das Mark-Twain-Zitat, ich denke, das kann man in dem Zusammenhang abwandeln. Die Nachricht vom Untergang Europas ist doch reichlich übertrieben.
Ganz gleich, wie die Entscheidung ausfällt nach dem Brexit-Referendum, könnte es an den Finanzmärkten stürmisch zugehen. Die Notenbanken bereiten sich auf alles vor. Aus Frankfurt, Samir Ibrahim.
Schon vor dem Ende des Referendums in Großbritannien ist an der Börse eines klar. Für alle Beteiligten wird es eine unruhige Nacht. Auf Börsenbetreiber, Handelshäuser und Banken kommt viel Arbeit zu. Überall arbeiten Mitarbeiter die Nacht durch, damit sofort reagiert werden kann. Volkswirte wie David Kohl von der Bank Julius Bär kommen am Morgen der Entscheidung lieber etwas früher ins Büro.
Die Nacht wird dann allerdings auch kurz. Man muss ja vorbereitet sein. Also das heißt, 6 Uhr im Büro sein mindestens. Die ersten Ergebnisse trudeln ja schon um 4 Uhr ein. Da das Ergebnis erwartungsgemäß knapp wird, muss man nicht vor 6 da sein.
Seit Tagen sorgen Investoren und Banken vor. Bestimmte Währungsgeschäfte wie zwischen Pfund und Euro oder Dollar werden nur eingeschränkt abgewickelt. Bei der Fürstlich-Castellschen Bank aus Würzburg, die vor allem vermögende Kunden betreut, ist man bereit, sagt deren Chef Sebastian Klein.
Wir haben uns für beide Szenarien des Brexits vorbereitet. Wir haben gestern eine große Investmentkomiteesitzung gehalten. Unsere Trades sowohl für den Fall, dass die Briten in der EU bleiben, was wir wünschen würden, als auch für den Fall, dass das Volk entscheidet, den Brexit zu wählen. Die Trades sind vorbereitet, die Aktionen stehen. Wir können morgen auf Knopfdruck handeln.
Heißt, die Bank kauft oder verkauft umgehend Aktien, Anleihen oder Gold, je nachdem, wie es ausgeht. Denn auch wenn der DAX zuletzt kräftig gestiegen ist, Finanzexperten warnen davor, hier zu viel hineinzuinterpretieren. Denn die Investoren kaufen zwar auch Aktien, weil sie beim Kursfeuerwerk dabei sein wollen, wenn die Briten bleiben. Doch auch auf den Brexit bereiten sie sich vor, sagt Martin Lück, Marktstratege beim Vermögensverwalter BlackRock.
Wir haben sicherlich hier sehr viel Risikopositionierung gesehen, dass zum Beispiel Absicherungen über Derivate gespielt werden, dass Risikopositionierungen gekauft werden, beispielsweise in so Sicherheitswährungen in Anführungszeichen wie Gold oder auch deutschen Bundesanleihen. Es ist ja kein Zufall, dass vor kurzem die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe zum ersten Mal in der Geschichte unter Null gefallen ist. Ja, das heißt einfach extrem viel Geld, das hier in diesen sicheren Papieren geparkt wird.
Das Problem ist, keiner weiß, was passiert. Und die vielen Umfragen und Berichte aus Großbritannien helfen auch nicht weiter.
Die Umfragen springen hin und her. Britische Kollegen sagen uns, dass die Umfragen auch nicht immer unbedingt verlässlich sind. Die Buchmacherwetten stehen noch mal ganz woanders. Die sagen ja ungefähr 3/4 zu 25 für den Verbleib Großbritanniens. Und dann gibt es noch bei uns im Haus zum Beispiel Twitter-Auswertungen, die wiederum dafür sprechen, dass es eine Mehrheit für den Brexit gibt.
Für die Händler heißt das weiter abwarten. Sie stellen sich nach einer unruhigen Nacht auf einen hektischen Tag ein.
Im Echo des Tages nun ein Pro- und ein Kontra-Kommentar zur Frage: Wäre der Brexit eine Katastrophe für die EU? Ja, meint aus Londoner Sicht Gabi Biesinger.
Sollten die Briten heute für den Brexit stimmen, dann würden sie sich zuallererst wirtschaftlich ins eigene Fleisch schneiden. Kein Handelspartner der Welt wartet auf Großbritannien, wohl aber auf einen EU-Handelsblock mit 500 Millionen Einwohnern. Die Börsen würden erstmal verrückt spielen, das Pfund an Wert verlieren, Unternehmen aus Großbritannien abwandern, Jobs verloren gehen. Die Schotten würden früher oder später für die Unabhängigkeit stimmen und Great Britain, dem die Brexit-Kampagne weismachen wollte, es könne nur ohne EU wieder so richtig great werden, wird mit Wales am Ende als Little England dastehen. Doch der Brexit wäre nicht nur für Großbritannien ein schwerer Schlag, sondern auch für die EU. In Frankreich ruft schon jetzt die rechte Marine Le Pen nach dem Frexit. Würden nach den Briten auch andere Länder aussteigen, läge das größte Friedensprojekt des 20. Jahrhunderts in Trümmern. Während Europa durch einen neuen Kalten Krieg, die Flüchtlings- und die Euro-Krise vor Herausforderungen steht wie seit Jahrzehnten nicht mehr, wäre der Zerfall der Staatengemeinschaft eine Katastrophe und keine Heilung, wie manche behaupten. Im Brexit-Fall wäre ich auch persönlich enttäuscht von den Briten. Ich schätze ihre Exzentrizität, aber auch ihr Bedürfnis nach Fairness und ihren Common Sense, ihren normalerweise gesunden Menschenverstand. Ein Land, das mehrheitlich für den EU-Ausstieg stimmen würde, hätte sich als kleingeistig und rückwärtsgewandt entpuppt. Den Nachbarn wegen eines vermeintlichen wirtschaftlichen Vorteils in so turbulenten Zeiten die Brocken einfach vor die Füße zu werfen, ist egoistisch, borniert und unfair. So ein Land wollt ihr Briten nicht sein, oder?
Gabi Biesinger kommentierte. Und nun die Gegenmeinung vom ARD-Fernsehkorrespondenten in Brüssel, Rolf-Dieter Krause.
Mal vorab, ich glaube nicht, dass die Briten sich für den Austritt aus der EU entscheiden. Die Wetten stehen seit Monaten stabil auf Bleiben. Aber gut, man kann sich irren und vielleicht verlassen sie uns ja doch. Und dann? Wäre das eine Katastrophe? Ich glaube nicht. Klar, der Gedanke, dass europäische Integration unumkehrbar sein könnte, der wäre dann endgültig als Illusion entlarvt. Aber ist das schlimm? Unumkehrbar ist in der Geschichte sowieso nichts. Es wird höchste Zeit, dass wir uns daran erinnern, dass dieses Europa nicht selbstverständlich ist. Genau dieses Europa, das uns eine Lebensqualität ermöglicht, um die uns andere Gegenden der Welt beneiden, das deshalb Pflege verdient und nicht, wie es so viele gern tun, dass man auf ihm herumtrampelt. Deshalb wäre es spannend, wenn mal ein Land erleben würde, wie das so ist, ohne diese EU. Wir alle würden dabei zusehen und ich glaube, das wäre eine heilsame Lehre. Vorausgesetzt allerdings, Europas Regierungen reagieren auf einen Brexit klar und deutlich, und zwar so, dass draußen wirklich draußen bedeutet. Kein Binnenmarkt, kein freier Kapitalverkehr und natürlich auch keine Arbeitserlaubnisse für die Hunderttausende von Briten, die jetzt auf dem Kontinent leben. Wenn ich überhaupt Zweifel habe, dann hier. Europa ist berühmt für seine unklaren Lösungen. Und natürlich bliebe Großbritannien auch nach einem Austritt ein wichtiger NATO-Partner und überhaupt ein Land, dem wir uns freundschaftlich verbunden fühlen. Aber gerade deshalb sollten wir seine Entscheidung auch respektieren und sie nicht nachträglich verwursteln. Und wir sollten die Chance darin sehen. Eine Gemeinschaft wie die EU erhält ihr Gewicht zwar auch durch Größe, aber genauso auch durch Geschlossenheit und durch gemeinsamen Willen. Und da waren die Briten zwar nicht die einzigen Störenfriede, aber sie waren immer vorneweg. Und das braucht niemand.
Rolf-Dieter Krause kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Mit einem Sitzstreik im Plenarsaal des US-Repräsentantenhauses haben Abgeordnete der Demokraten für eine Verschärfung der Waffengesetze demonstriert. Sie würden so lange sitzen bleiben, bis gehandelt werde. Auslöser des Protests ist das Attentat von Orlando. Zuvor hatte sich die republikanische Mehrheit geweigert, über Gesetzesentwürfe zur Einschränkung des Rechts auf Waffenbesitz abstimmen zu lassen.
The 49 lives lost in Orlando, the greatest mass shooting in the history of our country.
Die Abgeordnete Jackie Speier aus Kalifornien steht am Rednerpult. Sie fragt rhetorisch, was noch passieren muss, bevor der Kongress härtere Waffengesetze beschließt. Und ihre Zuhörer, Abgeordnete der Demokraten des Repräsentantenhauses, stimmen ihr zu. Es ist die 22. Stunde des Sitzstreiks. Demokratische Abgeordnete sagen, sie wollen eine Abstimmung erzwingen. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, entgegnet, es gehe den Demokraten allein um Öffentlichkeit.
This is nothing more than a publicity stunt.
Das ist nichts anderes als eine PR-Aktion. Wir werden kein Gesetz einbringen, das Menschen um ihre verfassungsmäßigen Rechte bringt, ohne einen ordnungsgemäßen Prozess. Die versuchen nicht, eine Lösung zu finden, die suchen Aufmerksamkeit.
This is trying to get attention.
The chair wishes to make an announcement regarding the decorum in the House chamber.
Ryan hatte in den vergangenen turbulenten Stunden mehrmals versucht, die Kontrolle über seine Kammer zurückzugewinnen. Dafür setzte er Abstimmungen an, aber nicht über Waffengesetze, sondern zum Beispiel über ein Programm, um den Zika-Virus zu bekämpfen. Die Demokraten reagierten empört. Kein Gesetz, keine Pause, skandierten sie im Kongressgebäude. Zur gleichen Zeit hatten sich vor dem Kapitol in Washington immer mehr Menschen eingefunden, um das politische Spektakel zu verfolgen und auch zu unterstützen. Gegen 3 Uhr früh Ortszeit setzten die Republikaner mit einer letzten Abstimmung durch, dass die Sitzung für beendet erklärt wird, wohl bis nach dem Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Einer der Organisatoren des Protestes mit Guerillataktik, der Abgeordnete John Lewis, sieht die Republikaner in der Defensive.
Today we have come a distance. We made some progress.
Heute sind wir ein Stück vorangekommen. Wir haben eine Hürde genommen, aber andere liegen vor uns. Wir geben den Kampf nicht auf.
The fight is an ongoing fight.
Die Diskussion ist vor allem emotional und wenig sachlich. Die Republikaner wollen sich nicht bewegen. Abgeordnete wie Sean Duffy gehen dabei so weit, plötzlich den US-Geheimdienst und ihre eigenen Antiterrorgesetze wie die Flugverbotsliste in Frage zu stellen.
How does this list work? How do you get off it?
Wie funktioniert diese Liste? Wie kommt man davon runter? Das ist eine vernünftige Diskussion. Warum diskutieren wir nicht über Terrorismus? Warum nur über Waffen? Schau, beim Geheimdienst FBI stimmt was nicht. Die Anschläge in Boston, San Bernardino und jetzt rutscht ihnen der Anschlag in Orlando durch. Und Demokraten wie Gregory Meeks erklären, das Thema sei nicht radikaler Islamismus, wie es die Republikaner ständig behaupten. Das ist total verrückt. Schauen Sie sich die Fakten in den USA an. 33.000 Menschen sind durch Waffen gestorben. einige durch Terroranschläge, aber eben nicht in jedem Fall. Und wir müssen deshalb etwas tun.
Aus Washington berichtete Thorsten Teichmann. Schnell wurde vor rund 2 Stunden auf Twitter die Meldung verbreitet, dass sich im südhessischen Firnheim ein bewaffneter Mann in einem Kinokomplex verschanzt und Schüsse abgefeuert habe. Auch hieß es, er habe Geiseln genommen. Es ist noch wenig bekannt, nur so viel. Ein SEK-Sondereinsatzkommando der Polizei stürmte das Kino und der Mann ist tot. Was bisher bekannt ist, berichtet Marco Schleicher.
In einem Kinocenter im südhessischen Firnheim ist am Nachmittag ein Geiselnehmer erschossen worden. Sondereinheiten der Polizei waren in das Kino gestürmt. Nach Informationen der Polizei Südhessen hatte er mehrere Geiseln genommen, alle seien aber unverletzt geblieben. Die Beamten hatten am Nachmittag das Kino gestürmt. Dabei wurden sie dann von dem maskierten Mann bedroht. Darauf feuerten sie mehrere Schüsse ab. Dabei sei der Geiselnehmer getötet worden. Er habe auf die Beamten einen verwirrten Eindruck gemacht. Zu seiner Person und seinem Motiv ist noch nichts bekannt. Der Notruf zur Geiselnahme war bei der Polizei Südhessen gegen 15 Uhr eingegangen.
Ein anderes Thema. Bundeswehrsoldaten starten von der türkischen NATO-Basis in Çırlık aus täglich zu Aufklärungsflügen über Syrien. Für deutsche Politiker heißt es in Çırlık jetzt, wir müssen leider draußen bleiben. Wie soll die Bundesregierung darauf reagieren, dass die Türkei aus Ärger über die Armenien-Resolution des Bundestages generell keine Besuche deutscher Politiker auf dem NATO-Stützpunkt in Çırlık erlauben will? Aus Berlin, Christina Nagel.
Für unangemessen hält die türkische Regierung nun das, was bis vor kurzem noch gang und gäbe war, Besuche von Politikern auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Es ist, so die Vermutung vieler Abgeordneter, eine Retourkutsche für die Armenien-Resolution, ein bewusster Affront, der umso schwerer wiegt, als dass er einen hochsensiblen Bereich trifft, die militärische Zusammenarbeit zwischen NATO-Partnern. Einen Bereich, der bisher tabu war, wenn es um politische Differenzen ging. Entsprechend groß ist das Entsetzen, aber auch die Empörung. Ein Unding sei das, kritisiert der ehemalige Verteidigungsminister Franz Josef Jung von der CDU.
Es ist nicht akzeptabel, dass unsere Soldaten dort einen wichtigen Auftrag erfüllen und dann ein Besuch von Politikern und Parlamentariern oder auch von Journalisten, ich beziehe das durchaus hier mit ein, hier von Seiten der Türkei untersagt wird.
Nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die NATO müsse hier klar Stellung beziehen, fordert der Verteidigungsexperte der SPD, Rainer Arnold.
Meine Erwartung an den Generalsekretär ist schon, dass er mit seinen türkischen Politikern Fraktur redet und denen sagt, so kann man in der NATO nicht miteinander umgehen. Dies hätte am Ende Konsequenzen.
Und die könnten für die Türkei durchaus schmerzhaft sein. Nicht nur der Obmann der Linken im Verteidigungsausschuss Neu stellte heute in Frage, ob unter solchen Umständen deutsche Soldaten weiter in Incirlik stationiert bleiben könnten. Der außen- und sicherheitspolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe Hahn denkt bereits offen über Alternativen nach, zum Beispiel über eine Verlegung der Aufklärungstornados nach Amman in Jordanien. Und auch für den Sicherheitsexperten der Grünen, Tobias Lindner, steht fest.
Wenn die türkische Regierung bei ihrer Meinung bleibt und dieses Einreiseverbot aufrechterhalten sollte, dann macht ein Bundeswehreinsatz auf diesem Stützpunkt schlichtweg keinen Sinn mehr. Ich kann mir das nicht vorstellen. Und dann macht es natürlich auch keinen Sinn, Geld in die Hand zu nehmen.
Denn genau das wollte die Bundeswehr eigentlich tun. 60 Millionen Euro sind vorgesehen für den Bau fester Soldatenunterkünfte, für Flugbetriebsflächen und einen Gefechtsstand in Incirlik.
Im Bundestag wurde heute ein neues Kulturgutschutzgesetz verabschiedet. Es soll die illegale Ein- und Ausfuhr wertvoller Kulturgüter erschweren und Eigentümer, Leihgeber und den Kunsthandel besser schützen. Das Gesetz ist aber umstritten. Aus Berlin, Marita Knipper.
Alle Parteien sind froh, dass Deutschland endlich ein Kulturgutschutzabkommen erhält. Schlussredner Martin Dörrmann von der SPD sprach es am Ende aus.
Kultur ist identitätsstiftend, das ist der Kern unserer heutigen Debatte. Und wir sollten alle gemeinsam dieses Erbe pflegen und unterstützen.
In seltener Eintracht wurde eine Stunde lang über das harte und lange Ringen miteinander gesprochen. Und Kulturstaatsministerin Monika Grütters begründete den Auftrag mit dem UNESCO-Abkommen zum Schutz des Weltkulturerbes, das bereits 130 Staaten unterzeichnet haben. Deutschland bisher nicht. Aber das kommt jetzt auf Druck europäischer Gesetze. Nicht nur. Die Koalition wollte es auch.
Der Kulturgutschutz ist nämlich eine im Grundgesetz festgeschriebene Aufgabe. Dahinter steht die Überzeugung, dass Kunst
einen Wert hat, nicht nur einen Preis.
Rechtssicherheit und der Kampf gegen Raubkunst bei der Einfuhr wie der Ausfuhr stehen mit im Vordergrund. Drei Gesetze werden gebündelt. Das Hauptärgernis der Opposition besteht darin, dass sie ausgegrenzt wurde. Darüber beklagte sich die linke Abgeordnete Sigrid Hupach. Und Ulle Schaufs von den Grünen nannte es diffuse Kommunikation der Regierung. Sie kritisiert den im Gesetz ihrer Meinung nach nicht definierten Kulturbegriff.
Also die Frage, was ist eigentlich national wertvoll? Selbst Kanzlerin Merkel hat sich vor 14 Tagen im Rahmen ihrer Rede beim Kultursalon der CDU-CSU-Fraktion noch diese Frage gestellt. Und auch von den Expertinnen wurde schon im letzten Jahr deutlich eine zügige Klärung der Frage angemahnt.
Unstrittig hingegen ist, dass dieses Gesetz den Handel organisierter Banden mit kostbaren archäologischen Kunstwerken erschweren wird. Kulturstaatsministerin Monika Grütters geht es dabei nicht ums Geld, wie gesagt, sondern um den Schutz einmaliger Kulturgüter. Der Kampf gegen die illegale Einfuhr archäologischer Raubkunst ist dabei ein besonderes Anliegen.
Zu den Unterstützern zählen besonders auch viele Staaten aus dem Nahen Osten, aus Süd- und Mittelamerika, deren Botschafter sich mit einem Besuch bei uns im Kanzleramt ausdrücklich bedankt haben und die Ihnen im Übrigen geschrieben haben an den Deutschen Bundestag, wie sehr sie auf einen solchen Gesetzentwurf gewartet haben und dass sie ihn ausdrücklich begrüßen.
National gab es nicht nur Kritik von Sammlern und Kunsthändlern. Auch die Kultusminister in den Bundesländern fürchten, dass die Auflagen des Gesetzes sie zu viel Geld kostet.
Mehr als 200.000 Drogentote gab es weltweit. Das berichtete heute das UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung. Insbesondere sei in den USA und Europa der Konsum harter Drogen stark angestiegen. Einzelheiten aus Genf von Hans-Jürgen Maurus.
Rund 247 Millionen Menschen haben nach Angaben der UNO im vergangenen Jahr Drogen konsumiert. 29 Millionen leiden unter den Folgen des Rauschgifts. Mehr als 207.000 Süchtige sind innerhalb eines Jahres gestorben. Diese Zahl ist im Vergleich zu den Vorjahren zwar stabil geblieben, ist aber nach Ansicht der Experten immer noch inakzeptabel hoch. Etwa ein Drittel bis zur Hälfte der Drogentoten kommt durch eine Überdosis zustande. Es sind ernüchternde Zahlen im neuesten Weltdrogenbericht der Vereinten Nationen. 12 Millionen spritzen sich eine Droge. 14% von ihnen leben mit dem HIV-Virus. Das sind immerhin 1,6 Millionen Menschen. 6 Millionen Rauschgiftsüchtige leben mit Hepatitis C. Cannabis ist die meistkonsumierte Droge vor Amphetaminen. Allein 184 Millionen Menschen haben gehascht. 33 Millionen greifen zu Opiaten. In einigen Regionen ist der Konsum von Heroin angestiegen. Und noch etwas haben die UN-Experten beobachtet. Der Drogenhandel im Internet nimmt zu, besonders im Darknet, das als verschlüsselter, anonymer Marktplatz alle möglichen dubiosen Akteure anlockt.
Und zum Schluss schauen wir noch kurz nach Evian, zum Quartier der deutschen Fußballnationalelf. Dort ging es heute entspannt zu vorm ersten K.O.-Spiel am Sonntag gegen die Slowakei, wie Julia Büchler berichtet.
Die Spieler haben heute frei, die Trainer arbeiten auf Hochtouren. Der Gegner, die Slowakei, wird haargenau analysiert. Die Ergebnisse bestimmen dann die nächsten Trainingseinheiten. Alles läuft nach Plan. Sorgen macht dem Trainerteam aber nach wie vor die Muskelverhärtung in der Wade von Jerome Boateng. Co-Trainer Markus Sorg.
Also die Verhärtung ist rückläufig. Die medizinische Abteilung und Jerome arbeiten mit Hochdruck dran. Wir sind alle sehr, sehr positiv gestimmt. Aber Prophet bin ich jetzt auch nicht. Wir hoffen alle, dass es funktioniert und werden auch alles dafür tun.
Wenn nicht, wird wohl Benedikt Höwedes seinen Platz einnehmen. Jeder für jeden, so das Motto der Mannschaft bei dieser EM. Viel Lob gibt es vom Trainerstab nach der Vorrunde, auch für die, die bis jetzt noch gar nicht gespielt haben.
Als Trainer geht einem da das Herz auf, wenn man sieht, wie Spieler sich engagieren, wie sie sich reinhauen. Ein großes Lob an diese Spieler.
Da sollte also nichts schiefgehen am Sonntag gegen die Slowakei. Die 1:3-Niederlage im verhagelten Testspiel Ende Mai in Augsburg sei kein Maßstab, betonte Co-Trainer Thomas Schneider.
Und soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.